Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit der Flop 10 der schlechtesten Filme des Jahres 2024. Und von diesen schlechten Filmen gab es natürlich sehr viele. Allein mit Superheldenfilmen könnte man mehrere solcher Listen füllen. Aber es gab auch andere höchst bedenkliche Werke, über die zu reden sein wird. Zunächst aber nutze ich die Gelegenheit, um mich ganz herzlich bei Ihnen, bei euch zu bedanken für all die Unterstützung, für auch die finanzielle Unterstützung. Und ich freue mich auf das nächste Jahr mit dann hoffentlich ein bisschen weniger schlechten Filmen. Platz 10, Horizon von Kevin Costner. Dies ist nur der erste Teil eines insgesamt auf 9 Stunden angelegten Epos, mit dem Kevin Costner den Western wiederbeleben will. Allerdings schaufelt er dem Western eher hier ein Grab. Vor und nach den Sezessionskriegen angelegt, soll hier noch einmal in epischer Breite das Alte neu erzählt werden. Von Anfang an drängt sich jedoch der Eindruck auf, das hätte jetzt auch eine Serie werden können, das hätte auch als Serie vielleicht halbwegs funktioniert, als Epos im Kino geht es überhaupt nicht. Es ist eher eine Serie, die sich als Film verkleidet hat. Zudem hat sich der Regisseur offenbar in jedes Bild derart verliebt, dass er gar nicht mehr davon ablassen kann. Die Dialoge treten buchstäblich auf der Stelle. Da stehen sie dann, die Figuren in Cowboystiefeln auf der Veranda und unterhalten sich schwunglos über irgendwelche Nichtigkeiten. Kevin Costner verbummelt die 3 Stunden und verkauft diese Ansammlung von Trivialitäten als Western-Epos. Dass tatsächlich noch 2 weitere Teile erscheinen sollen, ist nichts anderes als der Versuch, ein totes Pferd zu reiten. Platz 9, Kinds of Kindness von Giorgos Lanthimos. Dieser Regisseur ist der einzige, der sowohl auf der Top- wie auch auf der Flop-Liste vertreten ist. Und das ist tatsächlich bedauerlich, aber Lanthimos hat schon angekündigt, dass er eher wieder von Poor Things weggehen will und sich solchen Projekten widmen möchte. Das ist schade. Denn wir haben es hier mit einem enervierenden Film zu tun, in dem Lanthimos Motive aus seiner Filmografie wiederkäut und ständig ein Rätsel das andere ablöst. Das ist nahezu perfekt inszeniert, aber bleibt doch gut ausgeleuchtetes Kunsthandwerk. Wir haben es hier mit Szenen zu tun, die als Kurzfilm vielleicht hin und wieder funktionieren könnten, aber das Ganze ergibt keinen Film, soll auch irgendwie keinen ergeben, soll lose assoziativ sein. Es wird ein Metaphernsalat dargeboten, mit dem man aber doch richtig weiß, was man tun soll. Lanthimos zelebriert seinen eigenen Neoklassizismus und versteckt sich hinter enigmatischen Erzählungen, die inhaltlich weitgehend leer bleiben. Der Stil verkommt dann zur Marotte. Wir tanzen Ringelreihen mit Skurrilitäten, wundern uns ein bisschen und langweilen uns schnell. Platz 8. Chantal im Märchenland von Bora Daktekin. Das deutsche Komödienkino will auch einmal progressiv sein. Dafür müsste es sich aber dann eigentlich mit der herrschenden Ordnung kritisch auseinandersetzen und vielleicht sogar jemanden auf die Füße treten. Nichts da, sagt sich Bora Daktekin, der Til Schweiger für Jüngere. Schicken wir doch lieber Chantal ins Mittelalter, um dort das Patriarchat zu bekämpfen. Einmal mehr gefällt sich das deutsche Mainstream-Kino darin, offene Türen einzurennen. Dass dies auch unter humoristischen Gesichtspunkten eine Katastrophe ist, wird niemanden verwundern. Schriller Klamauk und bunter Stumpfsinn treffen hier auf sogenannte Schauspieler. Erzählerisch folgt der Film dem Prinzip Doomscrawling. Alle paar Sekunden eine zusammenhanglose Szene nach der anderen. Hätte die deutsche Filmförderung die Fördersumme einfach an TikTok überwiesen, wäre dabei nichts Schlechteres herausgekommen. Platz 7, Deadpool und Wolverine von Sean Levy. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, worum es in diesem Film ging. Ich weiß nur noch, er war scheiße. Das Gleiche gilt für Venom 3 und Madame Web. Möge der Abgrund der Filmgeschichte sie allesamt verschlucken. Platz 6, Bob Marley, One Love von Reinaldo Marcus Green. Bitte keine Biopics mehr über Musiker. Es ist immer das Gleiche. Der Musiker wird populär, hat aber dann Probleme. Entweder mit seiner Plattenfirma, seinen Liebschaften, dem Lebensgefährten oder mit Drogen oder alles zusammen. Viel Schreierei, Rückblenden aus der Kindheit, ein paar blaue Augen und blutige Lippen, zerrissene Verträge, flattern durch ein Büro, quietschende Reifen, Exzess in teuren Hotels. Dazwischen wird im Studio ein Lied eingesungen und wir sehen ein paar kreischende Fans vor der Bühne. Bob Marley One Love nervt zudem noch mit dem Versuch, irgendetwas zum postkolonialistischen Jamaika sagen zu wollen, ohne in der Lage zu sein, auch nur einmal klar Probleme und Akteure zu benennen. Es bleibt bekifftes Geschwafel. Der politische Gehalt der Songs ist zu erahnen, aber an keiner Stelle nachvollziehbar. Das Biopic hangelt sich durch die Stationen von Bob Marleys Karriere und Privatleben, als müsse man Chronistenpflicht erfüllen, statt einen Film zu erzählen. Auf Platz 5 The Fall Guy von David Leitch. Die Story könnte herrlich sein. Ryan Gosling spielt das Double eines berühmten Schauspielers, der verschwindet. Hieraus ließe sich etwas machen, wenn jetzt beispielsweise das Double zum Star transformiert würde, ohne dass das Publikum das merkt. Wir kämen damit dem Wesen des Kinos sehr nahe. Weiter von solchen Überlegungen könnte allerdings The Fall Guy gar nicht entfernt sein. Hier wird der Stuntman nur losgeschickt, um irgendeine mafiöse Intrige aufzuspüren und um erneut eine alte Liebschaft mit der Regisseurin des zu drehenden Films aufflammen zu lassen. Dümmliche Witze treffen auf Knallchargenschauspiel und auf Actionszenen, die so aufregend sind wie die Fahrt auf einem Kinderkarussell. Lieblos kehrt David Leitch allerhand Stuss auf der Leinwand zusammen, um Ryan Gosling, Emily Blunt und Aaron Taylor-Johnson drüber latschen zu lassen. Unterhaltung darf ja ruhig auch mal albern sein, aber dieser Film veralbert nur sein Publikum. Das Publikum wird nicht unterhalten, sondern mit schlechten Gags gedemütigt. Platz 4, The Substance von Coralie Fargeat. Es ist schön, dass Demi Moore wieder im Kino zu sehen ist, aber sie kann diesen Film nicht retten. Denn The Substance gefällt sich zu sehr in der Rolle, die Schönheitsideale der Medienwelt zu hinterfragen. Dabei bestätigt er sie auf Umwege wieder. Mit einer geheimnisvollen Substanz kann sich Schauspielerin und Aerobic Queen Elizabeth Sparkle aufspalten. In ein altes Ich und in die junge Sue, der ein kometenhafter Aufstieg bevorsteht. Mit tatsächlich kreativem Body-Horror erleben wir hier einen Film, der durchaus mit seinen Effekten zu bestechen weiß. Jedoch ist das Dilemma seiner Prämisse nicht zu überblenden. Der Film unterstreicht durch die Aufspaltung einmal mehr die sogenannte Normschönheit und grenzt sich von dem faltigen Gesicht und dem schlaffen Körper eindeutig ab. Darüber hinaus gelingt es dem Film auch nicht, erzählerisch und ästhetisch 140 Minuten lang wirkungsvoll zu sein. Dieser Film ist als Karikatur, als Satire angelegt. Haben wir die Botschaft aber dann einmal begriffen, und das geschieht relativ schnell, dann können wir auch alles, was kommt, sehr rasch antizipieren. Die Horror- und Splatter-Effekte folgen dabei dann einer Überbietungslogik, die zunächst amüsiert, die in den letzten 60 Minuten aber nur noch langweilt. Der Film ist am Ende nicht besser als das, was er kritisiert. Platz 3, Megalopolis von Francis Ford Coppola. William Shakespeare war der größte Dramatiker der Welt. Seine Kunst besteht unter anderem darin, dass sie nicht nach Pathos gieren muss, sondern die nicht klein zu kriegende Wirkkraft von Sprachgewalt, dialogischer Virtuosität und einer nahezu perfekten Dramaturgie, die rührt daher, dass Shakespeare es auch schafft, das alles mit einer großen Natürlichkeit auf die Bühne zu bringen. Es ist ganz wunderbares Menschentheater. Coppola orientiert sich mit seinem Werk über ein römisches Utopia in der Zukunft an dem englischen Meister, beziehungsweise glaubt er, es genügt, Shakespeare zu zitieren und bekannte Schauspieler bedeutungslos auf- und abgehen zu lassen, um dann Shakespeare-Momente herzustellen. Aber das hat mit Shakespeare nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Theaterklischee, das hier noch einmal aufgerufen wird, um damit Größe herzustellen, wo schlichtweg keine vorhanden ist. Im Brustton der Überzeugung redet dieser Film auf uns ein, damit wir seine Genialität anerkennen. Das Opus Magnum eines einstmals begnadeten Regisseurs. Megalopolis ist aber reine Behauptungskunst, hinter der nichts zu entdecken ist, außer ein paar wirre Einfälle eines Größenwahnsinnigen, der leider zu viel Geld in den Händen hat. Shakespeare hätte aus dieser Tragödie um einen bedeutenden Regisseur bestimmt ein herrliches Königsdrama gemacht. Megalopolis ist jedoch unfreiwillig eine Posse geworden. Auf Platz 2, Gladiator Teil 2 von Ridley Scott. Monatelang wurden wir in den sozialen Netzwerken damit genervt, dass Paul Mescal der neue Gladiator sein wird. Das ist keine gute Nachricht, das ist eine traurige Nachricht, dass ein solcher Ausnahmeschauspieler seine Zeit mit einem solchen Schund vertun muss. 25 Jahre nach dem Original bringt Scott eine Fortsetzung in die Kinos, die allerdings nichts fortsetzt, sondern eigentlich nur den ersten Teil mit wenigen Variationen und einem neuen Schauspielerensemble wiederholt. Auf der Bildebene fällt dem Regisseur ebenfalls nichts Neues, nichts Gescheites ein. Vielmehr hat der Regisseur alle Mühe, die Gladiatorenkämpfe nicht gleich 1:1 zu reinszenieren. Gar nicht anachronistisch ist leider der Führerkult, der hier erneut etabliert wird, natürlich unter demokratischem Gewande. Statt diesen Führerkult einmal zu dekonstruieren. Der Wunsch nach Führer und Gefolgschaft ist weit über rechte Kreise in aller Welt sehr beliebt. Ridley Scott gibt dieser Ideologie neues Futter. Paul Mescal hat allein die Aufgabe, die Abläufe des Blockbusters nicht zu stören. Das heißt, er soll ja nicht besonders mit Schauspiel glänzen. Er ist schließlich nichts weiter als das Maskottchen für Promo-Interviews, um diesen Film irgendwie in die Charts zu bringen. Es ist alles nur traurig. Auf Platz 1, Joker Folie à deux von Todd Phillips. Aber gab es denn nicht schlechtere Comic-Verfilmungen in diesem Jahr? Oh ja, zuhauf gab es schlechte Comic-Verfilmungen. DC und Marvel haben wieder geliefert, aber dieser Film hier ist besonders schlimm. Der Film möchte schließlich aus der Masse der Superhelden-Blockbuster herausragen, indem er sich als feinsinniges Kunstwerk ausgibt und zudem Hollywoods Unterhaltungsfilm- und Musical-Tradition ausschlachtet oder, wie der Regisseur wohl sagen würde, kritisch befragt. In Wahrheit aber haben wir es hier mit einem unendlich langweiligen und ungeheuer blöden Film zu tun. Es ist reine Hochstapelei. Ewigkeiten müssen wir uns kitschig gehauchte Gesangseinlagen über uns ergehen lassen. Wir müssen völlig banale Psychologisierungen der zwei Hauptfiguren hinnehmen. Todd Phillips weiß nichts zu erzählen. Deshalb traktiert er uns mit einer 138-minütigen Therapiesitzung, bis wir fast selbst den Verstand verloren haben. Um Kritiker gnädig zu stimmen, werden ein paar Musical-Klassiker zitiert, was jedoch die Kluft zwischen dem, was war, und dem, was wir heute im Kino ertragen müssen, nur noch größer macht. Hollywood suhlt sich einmal mehr in der Vergangenheit und ahlt sich in Traumata und Psychosen, als müsse man lediglich schwerfällig sein, um auf diese Weise gewichtige Filme zu schaffen. Das funktioniert allerdings hier nicht. Es funktioniert eigentlich nie. Allenfalls entsteht eine lethargische Stimmung, die sehr typisch ist für unsere Zeit. Gebrochene Helden schleppen sich durch unmotivierte Szenen, die keiner vermisst hat. 2024 wurde Peak-Superhelden-Kino endgültig erreicht. Hoffentlich. Denn sonst schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen, entweder unter www.paypal.me/filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.